RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Gefordert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine und den Gazastreifen. In Berlin zieht der Ostermarsch unter dem Motto Ja zum Frieden am Mittag durch Kreuzberg. Gegen diese Demonstration sind auch Proteste angekündigt. In Brandenburg sind Ostermärsche in Strausberg, Frankfurt-Oder, Schwarzheide und Brandenburg an der Havel geplant. Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt.
Der VW-Konzern verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle auf Autos. Konzernchef Blume sprach in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von konstruktiven Gesprächen. Michael Nentzer.
Im Gegensatz für ein mögliches Entgegenkommen bei den Zöllen will VW in den USA investieren. Blume stellte zum Beispiel eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. VW habe eine für den US-Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie, sagte der Konzernchef. Man habe einiges anzubieten und wolle weiter expandieren.
Die Zahl der Toten nach einem Schiffsunglück in der Demokratischen Republik Kongo ist weiter gestiegen. Mittlerweile gehen die örtlichen Behörden von mindestens 150 Opfern aus. Über 100 weitere Menschen werden noch vermisst. Am Dienstag war das Holzboot auf dem Fluss Kongo in Brand geraten. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Durch das Feuer kam es zu einer Explosion eines Treibstoffdepots in der Nähe. Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Berlin und Brandenburg zu Blutspenden auf, um die Versorgung sicherzustellen. Grund ist, dass Blut nur kurz haltbar ist, so eine DRK-Sprecherin. Damit für medizinische Notfälle genügend Blutpräparate zur Verfügung stehen, müsse vor und nach Feiertagen ausreichend gespendet werden. Das DRK bittet darum, vorher einen Zeitslot zu buchen. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 8 und in Treuenbrietzen 7 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Ann-Christin Schenten. Guten Morgen. Wir starten in den USA. Seinem Eindruck nach will Wladimir Putin Frieden, hat Steve Witkoff ums andere Mal betont. Er ist der US-Sondergesandte für sämtliche außenpolitische Krisen. Ihn hat Präsident Donald Trump zu Gesprächen nach Moskau geschickt. Witkoff und Nicht-Außenminister Marco Rubio war dann auch bei den Gesprächen über die Ukraine diese Woche in Paris der hochrangigste Vertreter der US-Delegation. Was verbindet ihn mit Trump und wie kam er zu dieser Sonderrolle? Das schildert USA-Korrespondent Carsten Kühntop in einem Porträt.
Vergangener September in Florida. Donald Trump und Steve Witkoff spielen gerade Golf, als der Secret Service plötzlich einen Mann mit einer Waffe im Gebüsch entdeckt, gerade rechtzeitig, bevor der Mann schießen kann. Witkoff berichtet später im Fernsehen.
I got to see a man who was stoic, courageous. I wish the whole country could have witnessed what happened yesterday. Because they would have seen a real leader.
Stoisch und mutig wie ein richtiger Anführer habe Trump reagiert. Die beiden gebürtigen New Yorker kennen sich seit Mitte der 80er. Trump war damals ein ehrgeiziger Immobilienunternehmer, Witkoff ein junger Anwalt. Heute sind beide Milliardäre und auch ihre Kinder arbeiten zusammen bei einer Kryptofirma. Über die Jahre hat Witkoff Millionen für Trumps Wahlkämpfe gespendet.
See, I stand before you tonight, not just as someone who came up as a builder with.
Ich stehe vor Ihnen nicht nur als jemand, der gemeinsam mit dem Präsidenten in der Welt der Immobilien aufgestiegen ist, sondern als jemand mit dem Privileg, Präsident Donald J. Trump einen wahren und geschätzten Freund nennen zu dürfen, seit vielen Jahren in guten und in schlechten Zeiten. Die schlechten Zeiten, auf die Witkoff da anspielt, auf dem Wahlparteitag der Republikaner vergangenes Jahr, gewiss meinte er damit auch den Tod seines jüngsten Sohnes Andrew durch eine Opioid-Überdosis 2011 im Alter von 22. Als Trump einige Jahre später im Weißen Haus eine Initiative gegen Opioide vorstellt, bittet er Witkoff, einige Worte zu dieser persönlichen Tragödie zu sagen. Trump, der einst seinen älteren Bruder Fred an den Alkohol verloren hat, hat viel Gefühl in der Stimme.
Would you want to just discuss this? Because we're all among friends here. You know, it's a tough thing to discuss, right?
I remember the hug you gave me when the world was, when I felt all was lost.
Er erinnere sich an Trumps Umarmung damals nach dem Tod seines Sohnes, sagt Witkoff voller Dankbarkeit. Als Sondergesandter in Trumps Regierung zu gehen, dazu wurde Witkoff vom Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner überredet. Nun jettet der Unternehmer mit seinem eigenen Flugzeug an der Gulfstream zu geheimen Treffen rund um den Globus und dürfte einflussreicher sein als Außenminister Rubio und Sicherheitsberater Waltz. Schon dreimal war er beim Kreml-Chef.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of President Trump.
Präsident Putin hatte ein wunderschönes Porträt von Präsident Trump in Auftrag gegeben bei dem führenden russischen Künstler und er gab es mir und bat mich, es Präsident Trump zu geben. Das war solch eine liebenswürdige Geste.
It was such a gracious moment.
Gefangenendeals mit Moskau, der Gaza-Konflikt, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Atomverhandlungen mit dem Iran. Witkoff hat die heikelsten diplomatischen Aufgaben. Erfahrung und Expertise fehlen ihm aber völlig. Putin spielt ihn wie ein Instrument. Witkoff wiederholt Kreml-Propaganda.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache, der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Selbst bei den Republikanern stehen einigen da die Haare zu Berge. Doch wie Trump glaubt auch Witkoff, selbst historisch tief verwurzelte Konflikte lassen sich einfach wegverhandeln mit etwas gutem Willen.
Ja, aber gerade hat Präsident Donald Trump Zweifel erkennen lassen, ob eine US-Vermittlung im Ukraine-Krieg überhaupt gelingen könnte. Trump hat gedroht, sein Land könnte sich aus der Vermittlerrolle zurückziehen, wenn Russland oder die Ukraine die Gespräche sehr schwierig machten. Schauen wir nach Deutschland und auf die Regierungsbildung. Im Wahlkampf hatte die Union ja für Bürokratieabbau geworben und auch im Koalitionsvertrag steht etwas davon drin. Aber die wohl künftige Regierung von CDU, CSU und SPD ist gleich mal größer geplant als die alte, mit einem Ministerium mehr. Kritik daran kommt unter anderem vom Bund der Steuerzahler. Björn Dahke aus dem Hauptstadtstudio über die Schwierigkeit, ein Versprechen einzulösen.
Friedrich Merz will den Rotstift ansetzen.
Wir werden die Zahl der Köpfe reduzieren. Wir werden die Bundesverwaltung um 8% auf die Wahlperiode bezogen verkleinern. Wir werden Personal einsparen und wir werden auch die Zahl der Beauftragten des Bundes um etwa die Hälfte reduzieren, so wie wir das zugesagt haben.
Der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler will die Verwaltung verschlanken, doch seine Regierung wächst erstmal. Statt 15 Ministerien wie bei der Ampel planen Union und SPD 16. Für Rainer Holznagel übertrieben.
10 Ministerien hätten völlig ausgereicht. Jetzt ist es so, dass ein weiteres Ministerium dazukommt. Das braucht erstmal eine Aufbauphase, braucht zusätzliches Personal, braucht auch zusätzliches Gebäudemanagement. All das kostet Geld, ohne dass gute Politik umgesetzt wird. Und deswegen ist dieses Signal aus meiner Sicht fatal.
Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler. Wie groß ein Kabinett ist, entscheidet die Regierung für sich. Das Grundgesetz sieht nur 3 Pflichtministerien vor: Verteidigung, Justiz und Finanzen. In den 1960er Jahren saßen in den Bundeskabinetten oft mehr als 20 Minister. Der letzte Ministerrat der DDR war etwa doppelt so groß. Historisch betrachtet ist das schwarz-rote Kabinett also eher Durchschnitt. Grünen-Chefin Franziska Brandner geht es aber auch um Glaubwürdigkeit.
Das ist das Gegenteil von Bürokratieabbau, das ist das Gegenteil von dem, was versprochen wurde. Noch ein Ministerium mehr, damit vielleicht die Arithmetik in dieser Koalition besser passt. Das ist genau nicht das Zeichen, was wir an Modernisierung für unser Land brauchen.
Zuletzt haben etwa 15.000 Beamte in den Ministerien gearbeitet. Dazu kommen mehr als 7.500 Angestellte. Die meisten Mitarbeiter zählen das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, beide noch von den Grünen geführt. Insgesamt arbeiten etwa 500.000 Menschen in der Bundesverwaltung, von Ministerien über Gerichte bis zur Bundeswehr. 2% weniger sollen es nach der Vorstellung von CDU-Chef Merz jetzt jedes Jahr werden. Rainer Holznagel hält das für nicht besonders ambitioniert. Die meisten Stellen davon seien ohnehin als kann weg markiert.
Das sind die sogenannten KW-Stellen oder Stellen, die nicht mehr neu besetzt werden. Aber es ist keine wirkliche Ambition. Es ist nicht wirklich ein Programm zum Bürokratieabbau und auch schon gar nicht zum Sparen.
Auch die geplanten Umzüge einiger Abteilungen stoßen bei ihm auf Kritik. Der Klimaschutz wechselt vom Wirtschaftsministerium ins Umweltministerium. Bildungs- und Familienministerium ziehen zusammen. Dafür ist das Forschungsministerium jetzt eigenständig. Die Heimatabteilung wechselt vom Innenministerium zur Landwirtschaft. Und der Verbraucherschutz wandert aus dem Umweltministerium zurück ins Justizministerium. Solche Neuordnungen sind bei einem Regierungswechsel üblich.
Es ist immer schwierig, wenn eine neue Regierung alles neu machen will, insbesondere in den Strukturen. Das sorgt erstmal dafür, dass in den Häusern nicht gearbeitet wird an den eigentlichen Aufgaben, sondern Selbstverwaltung stattfindet. Und deswegen sollte man die bestehenden Strukturen, soweit es geht, auch belassen, damit die Beamtinnen und Beamten auch tatsächlich sich auf das konzentrieren können, was die Regierung eigentlich will und keine Selbstbeschäftigungsprogramme fährt.
Die Hoffnungen auf einen schlanken Staat ruhen jetzt ausgerechnet auf dem neuen zusätzlichen Ministerium, das für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Wird also auch mit der neuen Regierung nicht so einfach, den Staat zu verschlanken. Hintergründe waren das von Hauptstadtkorrespondent Björn Dahke. Im August 2014 ermordeten Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat tausende Jesiden im Irak. Angehörige der ethnisch-religiösen Minderheit wurden versklavt und vergewaltigt. Deutschland nahm in den Jahren darauf viele geflüchtete Jesiden aus dem Irak auf. Sie bekamen fast automatisch Asyl. 2023 hat Deutschland das Vorgehen des IS gegen die Jesiden als Völkermord anerkannt, aber im selben Jahr auch begonnen, Jesiden abzuschieben. Das droht auch Familie Kasim, die in Lüchen im Norden Brandenburgs lebt. Die RBB 24 Inforadio-Reporterinnen Johanna Sargmeister und Maria Wölfle haben die Familie bei einem Gerichtstermin begleitet.
Hallo. Seit 2 Jahren kämpft Said Kasim jetzt schon für das Bleiberecht seiner Familie, hat juristische Mittel gegen den abgelehnten Asylantrag eingelegt. Die Kasims, ein Paar mit 4 Kindern, sind Jesiden, haben den Völkermord des IS überlebt und sind 2022 nach Deutschland geflüchtet. Eine Gruppenverfolgung von Jesiden im Irak gab es zu der Zeit nach Einschätzung der Behörden nicht mehr. Das heißt, die Kasims müssen nachweisen, dass sie individuell verfolgt wurden. Für das Bundesamt für Migration sind die Kasims Wirtschaftsflüchtlinge. Said Kasim sieht das anders.
Ich habe natürlich Angst. Ich will nicht, dass sie uns in den Irak abschieben. Es ist wirklich sehr schwierig. Die Situation im Land ist sehr schlecht. Dort ist ein Leben kaum möglich. Und wir wollen in Sicherheit leben. Wir und besonders unsere Kinder sind dort nicht sicher. Deshalb ist es für mich sehr schwierig.
Territorial ist der IS im Irak besiegt. Jesiden werden aber laut den Vereinten Nationen noch immer diskriminiert und unterdrückt. So gelten Kinder von Jesidinnen, die von IS-Anhängern versklavt wurden, automatisch als Muslime. Vor Gericht soll nun überprüft werden, ob das Bundesamt für Migration den Asylantrag der Kasims zu Recht abgelehnt hat. Simon Hagemann ist Anwalt der Familie.
Der Termin ist wichtig, damit die Familie sich nochmal Gehör verschaffen kann und aus ihrer Perspektive noch einmal schildern kann, was im Irak ihnen widerfahren ist, warum sie hier sind. Und meiner Erfahrung nach nehmen sich die Richter da meistens auch sehr viel Zeit für.
Bei der Verhandlung geht es darum, ob Familie Kasim in Lüchen bleiben darf, wo die Kinder in die Schule gehen. Mehr als 4 Stunden später. Familie Kasim und ihr Anwalt stehen erschöpft vor dem Gerichtsgebäude. Eine Entscheidung gefällt hat die Richterin nicht. Sie will sich den Fall noch mal genau anschauen. Und Familie Kasim hofft weiter auf ein Leben in Sicherheit.
Eine jesidische Familie in Lüchen kämpft um ihr Bleiberecht. Maria Wölfle und Johanna Sargmeister haben darüber berichtet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für den ersten FC Union könnte es ein ganz besonderer Abend werden. Ab 18.30 Uhr an der Alten Försterei. Jubiläumsspiel und Klassenerhalt. Reden wir drüber mit Sportreporter Lars Becker. Hallo.
Guten Morgen.
Das wäre doch eigentlich so ein perfektes Drehbuch, oder?
In der Tat. Da könnte heute Abend wirklich einiges zusammenkommen. Das 200. Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte des ersten FC Union. Seit dem Aufstieg 2019 gleichzeitig die 100. Heimpartie an der Alten Försterei. Und Gegner ist, wie man so schön in so einer Situation sagt, ausgerechnet der VfB Stuttgart, also genau der Club, den die Eisernen damals in der Aufstiegsrelegation bezwungen haben. Und mit einem Sieg wäre der Klassenhalt vermutlich endgültig perfekt, deutlich früher als noch vor wenigen Wochen befürchtet. Die Zweifel am Klassenerhalt, die sind ja längst ausgeräumt durch diese erstaunliche Erfolgsserie der letzten Wochen. 5 Partien ungeschlagen, 11 Punkte geholt, darunter die Punktgewinne gegen die Bayern und zuletzt bei Meister Leverkusen, Auswärtssiege in Frankfurt und Freiburg. Also alles bemerkenswert. Ein Erfolg gegen Stuttgart würde diesen Abend heute abrunden.
Spricht denn irgendetwas gegen einen Sieg der Eisernen?
Ja, tatsächlich ziemlich wenig. Union mit dieser bemerkenswerten Serie, inzwischen unter Steffen Baumgart enorm stabil und konstant. Stuttgart, der Vizemeister der letzten Saison, hängt dagegen gerade durch. Nur ein Sieg aus den letzten 8 Partien, Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in Gefahr. Einige Stammkräfte wie die Nationalspieler Undav und Führig in der Formkrise. Aber Stuttgart hat unbestritten eine richtig gute Mannschaft. Dazu mit Sebastian Hoeneß einen national wie inzwischen auch international begehrten Trainer. Und der VfB steht ja bekanntlich im DFB-Pokalfinale im Mai in Berlin. Und einen Spieler, den werden die Union-Fans heute Abend besonders feiern, ihren Kapitän Christopher Trimmel. Der Österreicher hat seinen Vertrag unter der Woche erneut verlängert, vermutlich um ein weiteres Jahr. Union äußert sich ja nicht so genau zu Vertragslaufzeiten. Trimmel ist seit 2014 in Berlin, geht im Sommer mit 38 Jahren in seine dann 12. Saison. Er ist ja auch seit 2018 Kapitän und längst eine prägende Persönlichkeit des Vereins, auch weit über den Rasen hinaus, wo er ja bekanntlich immer noch die rechte Seite beackert. Also das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Es gibt wirklich wenige Profis, gerade in den letzten 2 Jahrzehnten, die so lange für einen Club gespielt haben.
Bei welcher Konstellation würde denn der Klassenerhalt für Union definitiv feststehen?
Ja, das hängt vom Spiel Heidenheim gegen die Bayern ab, heute ab 15.30 Uhr. Da könnte man meinen, okay, das werden die Bayern, der Fastmeister, schon gewinnen. Aber so einfach ist das nicht, zumal nach dem Viertelfinal aus in der Champions League bei Inter Mailand. Bei den personell ohnehin gebeutelten Münchnern fällt jetzt auch noch Leon Goretzka aus. Und Heidenheim ist deutlich ausgeruhter, konzentrierter, bissiger, seit die anstrengende Doppelbelastung mit der Conference League weggefallen ist. Und sie haben die Bayern in der letzten Saison auf der rauen Ostalb tatsächlich zu Hause geschlagen. Und Frank Schmidt, der Coach, der bastelt wieder an einem passenden Matchplan, um erneut gegen die großen Bayern zu triumphieren. David gegen Goliath, die alte Geschichte. Und natürlich, das ist das Wichtigste für Heidenheim, ein oder mehrere, 3 wichtige Punkte gegen den Abstieg für den Klassenerhalt zu holen.
Was gibt's denn vor dem 30. Spieltag jetzt noch an Themen oder Schlagzeilen?
Ja, vor allem der Blick auf Eintracht Frankfurt ist da interessant. Was heißt interessant? Bitter für die Eintracht. Die hat's brutal hart erwischt. Zur sportlichen Enttäuschung über das Viertelfinal aus in der Europa League gegen Tottenham kommen 2 schwere Verletzungen. Torwart Kauer Santosch hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der hatte ja die Partie tatsächlich mit dieser Verletzung noch zu Ende gespielt. Danach dann die Diagnose. Jetzt fällt er monatelang aus. Ist ja eigentlich nur der Vertreter von Stammkeeper. Kevin Trapp hat sich aber auch schon einen Namen gemacht. Und ob Trapp bis Sonntag, bis zur Partie in Augsburg, wieder fit ist, das ist wirklich fraglich. Und auch Mario Götze muss mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen aussetzen. In jeder Hinsicht also ein bitterer Abend für die Eintracht. Tja, und in Sachen Bundesliga nach Dortmund und Bayern eben auch Frankfurt raus. Der letzte Bundesliga-Vertreter in den europäischen Wettbewerben ab Halbfinale ohne Bundesliga-Beteiligung.
Das zum Fußball an diesem Osterwochenende. Vielen Dank, Lars Becker.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute Vormittag weiterhin dichte Wolken und zeit- und gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen mit dem Schwerpunkt in der Westhälfte Brandenburgs. In Richtung Oder und Neiße ist es häufiger trocken. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. An der Einfahrt Birkenwerder Behinderungen durch eine Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Rummelsburg auf der Nöldner Straße ist zwischen Stadthaus und Lückstraße für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei, wegen Bauarbeiten bis Ende Mai. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf, bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord sowie für die S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.21 Uhr. In Berlin und Brandenburg beginnen am Mittag die traditionellen Ostermärsche. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Das Motto der Kundgebung lautet Ja zum Frieden. Christina Torge, RBB 24.
Die anschließende Demonstration führt über die Wrangelstraße, Manteuffelstraße und Reichenberger Straße zum Rio-Reiser-Platz und zurück zum Marianenplatz. In Brandenburg-Havel beginnt der Ostermarsch am heutigen Sonnabend um 14 Uhr am Neustädtischen Markt und in Strausberg findet eine Osterprotestaktion unter Federführung der Linken in der Geschäftsstelle der Linken Märkisch-Oderland statt.
Die USA drohen damit, sich als Vermittler für einen Frieden in der Ukraine zurückzuziehen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden die USA ihre Bemühungen stoppen. Er betonte aber, dass es noch immer gute Chancen für eine friedliche Lösung gebe. Auch US-Außenminister Rubio hatte mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht, wenn es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung gibt. CSU-Chef Söder hat sich in der Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hinter CDU-Chef Merz gestellt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei Sache des neuen Kanzlers, das zu entscheiden. Allerdings brauche Deutschland auch so viele Taurus wie möglich für sich selbst. Der designierte Kanzler Merz hatte in Aussicht gestellt, die Waffe an die Ukraine zu liefern. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß. SPD-Chef Klingbeil hat Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen. Den Funke-Zeitungen sagte er, oberstes Ziel sei, Deutschland und Europa stark zu machen. Andreas Gerlach.
Klingbeil betont, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Für ein starkes Deutschland und auch ein starkes Europa müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung die entsprechenden Gelder haben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar keine Steuererhöhungen vorgesehen, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht.
Der oberste Gerichtshof der USA hat die Abschiebung angeblicher venezolanischer Bandenmitglieder durch die US-Regierung ausgesetzt. Präsident Trump hatte sich auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert bezogen, um die Migranten nach Südamerika abzuschieben. Menschenrechtsanwälte hatten einen Eilantrag gestellt, um die Abschiebung aus einem Gefängnis in Texas zu stoppen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 8 und in Treuenbrietzen 7 Grad. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 9.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
An Christine Schenten, guten Morgen Ihnen. Die Karwoche und das Osterfest in Rom stehen in diesem Jahr im Zeichen der schweren Erkrankung von Papst Franziskus. Die traditionellen Termine wie der Kreuzweg am Karfreitag oder die Ostermesse mit dem anschließenden Segen Urbi et Orbi werden stattfinden. Ob und wenn in welchen Momenten Papst Franziskus selbst daran teilnimmt, bleibt aber weiterhin offen. Denkbar ist angesichts seines verbesserten Gesundheitszustands, Vorstands, dass er selbst den Ostersegen spendet. Zur Ostermesse auf dem Petersplatz hat sich auch US-Vizepräsident J.D. Vance angekündigt. Viel los also gerade in Italien, und dazu gab es noch den Starkregen der vergangenen Tage im Norden des Landes. Drei Menschen sind bei den Unwettern ums Leben gekommen, und ich habe unseren Korrespondenten Ivo Maruschik in Rom vorhin zuerst gefragt, wie die Lage heute aussieht.
Leichte Entspannung. Es regnet nicht mehr im Nordwesten von Italien, im Piemont. Die Luftwaffe, die ist in Italien für den Wetterdienst zuständig, sagt, es wird jetzt erstmal ruhiger, aber noch keine endgültige Entwarnung. In den nächsten Tagen soll nochmal Regen nachkommen. Und die Flüsse sind voll. Es hat mehr als 500 Erdrutsche, also Murenabgänge gegeben. Und der Pegel des Po ist innerhalb von 24 Stunden um 5 Meter gestiegen. Also da könnte noch ein bisschen was nachkommen, so Richtung Ostermontag.
Jetzt sprechen wir mal über die Politik in Italien. Giorgia Meloni ist ja frisch aus den USA heimgekehrt, und gestern ist dann auch US-Vize J.D. Vance in Rom eingetroffen, hat sich dann auch mit Meloni getroffen. Wir erinnern uns, J.D. Vance hatte zuletzt kein gutes Haar an Europa gelassen. Die Eindrücke bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die waren schockierend. Er hat die Europäer unter anderem danach auch Parasiten genannt. Wie war er diesmal gestimmt?
Ja, er war regelrecht ausgewechselt, würde ich sagen. Also er hat gesagt, die Menschen hier in Rom, in Italien, die seien eine ganz tolle Inspiration, die Stadt sei wunderbar, und überhaupt natürlich Giorgia Meloni sei auch eine wunderbare Person. Er hat Witze gemacht, es gab so eine kleine Panne, weil kein Dolmetscher zur Verfügung stand. Darum hat Meloni erstmal Italienisch geredet, und das hat er aufgefangen, indem er gesagt hat, ach, sie hätte mich jetzt auch auf Italienisch einen Jerk, einen Idioten nennen können, aber wenigstens hat sie es in dieser ganz wunderbaren Sprache gemacht. Also er war sehr jovial, sehr aufgeräumt, sehr freundlich, komplett ausgewechselt.
Das ist ja auch interessant, könnte aber ja vielleicht auch daran liegen, dass Meloni in Europa sowieso so eine Art Sonderrolle zukommt. Also sie steht ja einerseits an der Seite der Ukraine, aber sie ist eben eine Rechtsaußenpolitikerin. Hat sie deswegen einen besonders guten Draht zu den USA?
Das scheint so zu sein. Also sie hat einfach einen Draht zu Donald Trump gefunden, und wir wissen ja, Donald Trump reagiert sehr auf der persönlichen Ebene. Also entweder mag er jemanden und lobt ihn dann in den höchsten Tönen, oder er findet jemanden ganz doof. Und Giorgia Meloni findet er offensichtlich ganz toll. Das hat sie mit Brief und Siegel bekommen. Donald Trump hat in seinem sozialen Netzwerk geschrieben, sie habe einen ganz tollen Eindruck in Washington hinterlassen, und sie sei eben eine wunderbare Persönlichkeit. Ja, und deswegen musste wohl auch J.D. Vance viel freundlicher auftreten hier in Rom. Und Giorgia Meloni hat tatsächlich so eine Mittelrolle zwischen Washington und Brüssel übernommen. Denn gleichzeitig macht sie keinen Alleingang, so wie es vielleicht, wenn man es vielleicht von Orban erwarten würde, sondern sie legt großen Wert darauf, dass jede ihrer Schritte, jede ihrer Begegnungen immer auch mit Brüssel abgestimmt ist. Sie hat in den letzten Tagen ständig auch mit Ursula von der Leyen telefoniert, versucht da einen großen gemeinsamen Gipfel aufzusetzen mit Trump in Europa, um vielleicht in dem Zollstreit irgendwie voranzukommen. Ja, und da hat sie eindeutig jetzt so ein bisschen eine Brückenrolle übernommen.
Blicken wir jetzt nochmal auf das Osterfest in Rom. Am Sonntag soll ja der Segen Urbi et Orbi vom Papst selbst gesprochen werden. Aber ich habe vorhin in der Anmoderation schon gesagt, er war jetzt bei den Feierlichkeiten zum Karfreitag nicht persönlich zugegen, weil sein Gesundheitszustand eben immer noch angeschlagen ist. Was ist jetzt für Sonntag geplant? Schafft er das?
Also offiziell ist gar nichts geplant. Offiziell ist der Papst tatsächlich bei allen Feierlichkeiten der Karwoche und auch an den Ostertagen selber nicht eingeplant. Er hat das immer delegiert, aber wir haben das in den letzten Tagen und Wochen erlebt. Er hat es sich nicht nehmen lassen, immer wieder auch zu einzelnen Terminen zu erscheinen und ein paar Worte an seine Gläubigen zu richten. Und es wäre schon eine große Überraschung, wenn das ausgerechnet bei diesem ganz wichtigen Segen Urbi et Orbi nicht der Fall ist. Ob er es schafft, selber den Segen zu sprechen, das ist noch eine andere Frage. Aber alle hier in Rom rechnen eigentlich damit, dass er kurz auf dem Balkon auftaucht oder sogar unten auf dem Petersplatz. Ob er die Segensformel dann selbst spricht, das muss man sehen. Da hat er selber schon in ein Mikrofon gesagt, naja, müssen wir mal schauen, ob ich das schaffe.
Soweit von Ivo Maruschik, unser Korrespondent in Rom. Und ich bitte, die Tonqualität zu entschuldigen. Jetzt nochmal zum Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine. Es gab ja in dieser Woche kurz die Hoffnung, dass sich die Europäische Koalition der Willigen mit der US-Regierung darauf verständigen könnte, gemeinsam auf eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einzuwirken. Das war am Donnerstag bei den Gesprächen in Paris auf Initiative des französischen Präsidenten. Aber US-Außenminister Marco Rubio hat danach auf dem Weg zum Flugzeug diese Hoffnung zunichte gemacht. Zu den Vermittlungsbemühungen zwischen Russland und der Ukraine sagte er, man müsse jetzt schnell bestimmen, ob etwas machbar sei in den nächsten Wochen. Und weiter, ich zitiere, wenn ja, dann sind wir dabei, wenn nicht, dann haben wir andere Prioritäten, auf die wir uns konzentrieren. Wollen die USA also ihre Vermittlungen einstellen? Danach gefragt, blieb US-Präsident Donald Trump gestern vage. Er sagte in Washington wörtlich, wenn aus irgendeinem Grund einer der beiden Parteien es sehr schwierig macht, werden wir einfach sagen, ihr seid Dummköpfe, ihr seid schreckliche Menschen und wir werden es einfach lassen. Hoffentlich müssen wir das nicht. Aber Marco hat recht, wenn er sagt, dass wir ein Ende sehen wollen. Zitat Ende. Gudrun Engel, ARD-Korrespondentin in Washington, hat das Gesagte in den Tagesthemen am Abend so eingeordnet.
Na, ich vermute mal, das ist der Weg, jetzt eine Exit-Strategie zu suchen, weil die Amerikaner jetzt eben merken, da geht nichts voran. Es gab in den vergangenen 3 Monaten 2 Telefonate zwischen Trump und Putin. Steve Witkoff, der Sondergesandte, war 3-mal schon in Moskau, hat Putin besucht. Immer hat man hinterher gesagt, es geht voran, es geht voran, es geht voran. Aber faktisch passiert ist eben gar nichts. Und da zeigt sich, jetzt so langsam verlieren die Amerikaner die Geduld. Das hat man bei Marco Rubio eben ganz deutlich gehört. Es ist einfach so, Donald Trump hat schon vor der Wahl angekündigt, er würde diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Davon ist er weit entfernt und so langsam sieht er seine Fälle schwinden, weil die Russen eben ganz klar diese Hinhaltetaktik haben. Und wenn Donald Trump eines nicht leiden kann, dann, wenn er nicht seinen Willen bekommt, deswegen braucht er jetzt eine Exit-Strategie und vielleicht ist das jetzt der erste Schritt dahin.
Wenn die US-Regierung aus den Vermittlungen aussteigt, würde sie dann auch die militärische Hilfe für die Ukraine beenden. Noch einmal Gudrun Engel.
Das ist die entscheidende Gretchenfrage und ich glaube, vor der Antwort haben vor allem die Ukraine und die Europäer große Angst, denn Marco Rubio hat ganz klar gesagt, wir unterstützen die Ukraine jetzt schon seit mehr als 3 Jahren mit mehreren Milliarden Dollar und auch das muss langsam ein Ende haben. Wenn die Amerikaner also zu dem Schluss kommen, man könnte jetzt nicht mehr weiterverhandeln oder man sollte nicht mehr weiterverhandeln, dann wäre das ein ganz klares Zeichen, dass die Russen mit ihrer Scheibchentaktik, mit ihrer Hinhaltetaktik gewonnen hätten. Da muss man jetzt einfach mal gucken, was die Konsequenzen aus dieser Ankündigung sind und vor allem, ob Wladimir Putin sich nicht vielleicht doch noch dieses Wochenende wie erwartet meldet.
Das war die Einschätzung von Gudrun Engel, ARD-Korrespondentin in Washington. Wir haben es jetzt kurz nach 9:30. Sie hören RBB 24 Inforadio. Ostern ist das Fest des Suchens und im besten Fall auch des Findens. Wenn es danach geht, ist in der Bundespolitik eigentlich immer Ostern. Was da so versteckt, gesucht und gefunden wird, darüber macht sich Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn in seinen Berliner Notizen Gedanken.
Wer sucht, der findet. Manchmal etwas ganz anderes. Zum Beispiel hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in seinem Wahlkreis eine Kulisse für einen Videoclip gesucht. Nur finden wir, dass die eigentlich überhaupt nicht zum Thema passt.
Tolle Kulisse hier. Ich stehe ja an den Fischteichen. Also wer mal in der Nähe unterwegs ist, muss das unbedingt anschauen. Heute nur kurz, ausnahmsweise etwas in eigener Sache. Ich bleibe Generalsekretär der CDU Deutschlands. Ich finde das gut, das richtig gut, weil es ist genau mein Ding.
Schade, als Teichwirt hätten wir ihn auch gut gefunden. Als möglicher Minister konnte er nicht mal sich selbst überzeugen. Das ist beim amtierenden Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, ganz anders. Hier sucht er eine Antwort auf eine wohl sehr deutsche Frage.
In Deutschland wird über Waffensysteme diskutiert. Ich weiß nicht, woher dieses erotische Verhältnis zu Waffen kommt. Und ich habe keins. Also.
Erotische Verhältnisse und dann noch mit Waffen erzeugen seltsame Bilder im Kopf, aber sind vielleicht das Einzige, was dieser Bundeswehr noch helfen kann. Wo war ich? Ach ja, dabei, dass wer sucht, findet, mag es auch etwas ganz anderes sein. Wir haben in der Woche vor Ostern zum Beispiel Karl Lauterbach gefunden. Genau, den amtierenden Bundesgesundheitsminister von der SPD. Vielleicht ist er auf der Suche nach Aufmerksamkeit vor dem Verschwinden in der politischen Bedeutungslosigkeit. Wer weiß. Jedenfalls hat er gesagt:
Insgesamt hat das deutsche Gesundheitssystem genug Geld. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in Europa.
Das ewige Dilemma mit dem Geld. Es scheint im Gesundheitssystem gut versteckt zu sein. Möglicherweise hat Lauterbach nicht alle Verstecke gefunden. Sein Nachfolger muss weitersuchen. Was allerdings Jens Spahn von der CDU in der kommenden Regierung zu suchen hat, weiß kaum einer genau, außer Jens Spahn vielleicht, der erst einmal Aufmerksamkeit sucht. Aktuell mit dem Vorschlag, die AfD irgendwie normal zu behandeln. Er sagt:
Die harte Auseinandersetzung und eine bessere Politik im Tun, nicht im Reden, das wird sie wieder klein machen.
Wofür wir bis jetzt allerdings kaum Anzeichen finden können. Tino Chrupalla von der AfD jedenfalls sucht nichts und findet nichts. Und die Umfragewerte seiner Partei steigen doch. Hier versucht er, einen Keil in die Union zu treiben.
Wahrscheinlich steht Herr Spahn für den neuen Kurs der CDU. Herr Merz und Herr Kiese wird er eher für den alten.
Dieser Herr Merz sucht dem Vernehmen nach vor und hinter den Kulissen noch den richtigen Ton, so als künftiger Bundeskanzler. Vielleicht findet er ihn ja über Ostern mit seiner Familie.
Es werden nur ein paar Tage sein und ich erhole mich immer am allerbesten bei mir zu Hause. Und über Ostern müssen wir mal schauen.
Alle schauen sie über Ostern, vor allem suchen sie. Und wer sucht, der findet ja, wenn auch manchmal etwas ganz anderes.
Die Berliner Notizen aus unserem Hauptstadtstudio von Uwe Jahn.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Bis spätestens 2045 soll Berlin klimaneutral werden. Das ist zumindest das politisch erklärte Ziel. Damit das klappt, müssen schon heute die Weichen für eine Energie- und Wärmewende gestellt werden. Aber es hakt an verschiedenen Stellen, etwa der energetischen Sanierung von Wohnungen oder dem Ausbau des Stromnetzes. Details von Wirtschaftsreporterin Annika Krempel.
Etwa ein Drittel der Berliner Wohnungen liegt in sogenannten Milieuschutzgebieten. Mieter in solchen Gegenden sollen vor starken Mieterhöhungen geschützt werden, indem zum Beispiel die Modernisierung von Wohnungen eingeschränkt wird. Das betrifft auch die energetische Sanierung, kritisiert Jörg Lippert vom Immobilienverband BBU, einem Zusammenschluss der sozial orientierten Wohnungsunternehmen. Selbst der Austausch einer Gasetagenheizung gestalte sich schwierig.
Im Prinzip ist das überhöhte Kosten, ist immer die Aussage. Das Problem ist aber, deswegen haben wir vorhin auch von Rechtsunsicherheit gesprochen, da gibt es keine klaren Definitionen. Das wird immer individuell bewertet und dann eben auch entsprechend meist verneint und nicht bejaht.
Wollen Wohnungseigentümer in Milieuschutzgebieten Wohnungen modernisieren, müssen sie jede einzelne Maßnahme genehmigen lassen. Klassischerweise wird zum Beispiel untersagt, Balkone neu anzubringen oder Aufzüge in die Häuser einzubauen, damit die Miete nicht steigt. Doch laut Lippert trifft es auch Modernisierungsmaßnahmen für den Klimaschutz.
Und das Problem ist, dass dann auch die Bereitschaft derjenigen, die dadurch geprellt werden, also ich rede jetzt nicht von den Mieterinnen und Mietern, sondern von den Vermietern und Eigentümern, dass die dann sagen, gut, dann lasse ich es jetzt mal. Und wie soll denn dann die Klimaneutralität funktionieren? Wie soll die Energiewende funktionieren? Dazu muss es Investitionen geben und die müssen refinanziert werden.
Dabei ist es dringend notwendig, etwa durch Sanierungen die eingesetzte Energie künftig effizienter zu nutzen. Steigen wird der Strombedarf sowieso, wenn Heizen oder Mobilität elektrifiziert werden. Um die Klimaziele zu erreichen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung deshalb deutlich steigen, sagt Thomas Meinelt von den Berliner Stadtwerken.
Das ist für Berlin tatsächlich eine echte Herausforderung. Weil Berlin ist eine richtig große Stromsenke. Berlin wird immer sehr viel Strom brauchen und davon noch viel mehr. Das heißt, es wird immer Strom von außen gebraucht.
Aber dafür muss der Strom aus Brandenburg erstmal in die Stadt kommen. Und an dieser Anbindung der erneuerbaren Energiequellen nach Berlin hapere es bislang, so Meinelt.
Es gibt den einen oder anderen Windpark, der natürlich an einer Stromleitung angeschlossen ist. Der Strom wird aber in Brandenburg verbraucht oder nach Mecklenburg-Vorpommern geleitet, gar nicht physikalisch tatsächlich nach Berlin. Also wir müssen uns auch überlegen, ob die Windparks, die sich um Berlin herum befinden, auch wirklich dann am Ende Berlin versorgen können. Aktuell passiert das nur zum ganz kleinen Teil.
Mit intelligenten Stromnetzen muss Berlin also noch besser an die Versorgung im Umland angeschlossen werden, um die Energiewende zu schaffen.
Mehr dazu hören Sie von Reporterin Annika Krempel kurz nach 11:30 in den Reportagen aus Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmielianstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Nietzstraße wegen eines Straßenfestes in beiden Richtungen gesperrt. Rummelsburg auf der Nöldner Straße ist zwischen Stadthaus und Lückstraße für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.40 Uhr. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Aufgerufen dazu hat das Netzwerk Friedenskooperative. Gefördert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine und den Gazastreifen. In Berlin zieht der Ostermarsch unter dem Motto Ja zum Frieden am Mittag durch Kreuzberg. Gegen diese Demonstration sind auch Proteste angekündigt. In Brandenburg sind Ostermärsche in Strausberg, Frankfurt-Oder, Schwarzheide und Brandenburg an der Havel geplant. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden.
SPD-Chef Klingbeil hält es für möglich, dass in den kommenden Jahren Steuern erhöht werden müssen. Klingbeil sagte den Funke-Medien, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Das vorderste Ziel bleibe, Deutschland und Europa stark zu machen, und dafür brauche man die finanziellen Mittel. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, auf Steuererhöhungen zu verzichten. SPD-Generalsekretär Miersch fordert von der Union einen gemeinsamen Umgang mit der AfD. Der Bild-Zeitung sagte Miersch, er lehne AfD-Kandidaten für Bundestagsausschüsse grundsätzlich ab. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Einer Partei, die die Demokratie systematisch angreife, werde er keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen, so Miersch. Er erwartet, dass die künftige Koalition diesen Grundsatz teilt. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege Fraktionsvize Wiese. Die zukünftigen Koalitionspartner stimmten sich in allen Fragen gemeinsam ab, ob das Unionsfraktionsvize Spahn passe oder nicht. Der hatte zuvor die Debatte ausgelöst. Spahn plädierte dafür, mit der AfD bei organisatorischen Fragen so umzugehen, wie mit anderen Oppositionsparteien auch.
Der oberste Gerichtshof der USA hat die Abschiebung angeblicher venezolanischer Bandenmitglieder durch die US-Regierung ausgesetzt. Präsident Trump hatte sich auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert bezogen, um die Migranten nach Südamerika abzuschieben. Menschenrechtsanwälte hatten einen Eilantrag gestellt, um die Abschiebung zu stoppen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, der zum Abend nachlässt. Maximal 14 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 9 und in Luckenwalde 8 Grad. Es weht schwacher Wind aus Südwest bis West. Morgen Ostersonntag nach Nebelauflösung freundlich und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 9.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Ann-Christin Schenden, guten Morgen. Es ist Karsamstag und das Osterwochenende ist traditionell auch die Zeit der Pazifisten. Die Zeit der Ostermärsche, die auch in diesem Jahr wieder gegen Krieg und für Frieden stattfinden. Das in einer Zeit der Aufrüstung, des Krieges in der Ukraine und der anhaltenden Bedrohung durch Russland. Pazifismus hat es da schwer, denn die Mehrheitsmeinung lautet derzeit, ein Frieden lässt sich aktuell nur durch militärische moralische Abschreckung erreichen. Darüber habe ich mit der Theologin, Autorin und ehemaligen evangelischen Bischöfin in Hannover, Margot Käßmann, gesprochen. Sie sagt, das ist nicht der Frieden, den sie sich wünscht. Sie ist gegen Waffenlieferungen und forderte stets eine diplomatische Friedenslösung. Was entgegnet sie all denen, die sagen, gegen Putin kommt man nicht mit Pazifismus oder, wie der ehemalige Grünen-Chef Robert Habeck es formulierte, nicht mit Staub an?
Nun, ich denke, es ist gar nicht genug Diplomatie eingesetzt worden bis jetzt. Und wir müssen doch alle sagen, dieses Sterben in der Ukraine, das jetzt seit mehr als 3 Jahren stattfindet, da muss doch das Ziel sein, es so schnell wie möglich zu beenden. Es ist jetzt leider durch Herrn Trump ein bisschen Bewegung reingekommen. Aber ich finde, gerade die Europäer müssten Druck auf China ausüben, damit China Druck auf Russland ausübt, damit die Kämpfe ein Ende finden und dass nur Aufrüstung und noch mehr Milliarden in Rüstung die Antwort sind. Also das ist mir zu wenig.
Sie sagen, leider durch Trump gibt es jetzt diplomatische Bemühungen. Wie bewerten Sie die aktuellen Verhandlungen um eine Waffenruhe in der Ukraine?
Nun, ich denke nicht, dass die Art, wie Herr Trump das verhandelt, wirklich zu einer Lösung führen wird. Aber ich wünsche mir, dass das mehr Druck ausübt. Und wir sehen ja, dass Macron und auch Keir Starmer jetzt sich verstärkt darum bemühen, dass es zu Verhandlungen kommt über erstmal einen Waffenstillstand und dann eine Lösung. Aber es geht ja, das will ich nur noch sagen, uns an diesem Osterwochenende als Pazifistinnen und Pazifisten nicht nur um diesen Krieg, sondern jeder 6. Mensch auf dieser Welt lebt zurzeit in einem aktiven Kriegsgebiet. Die anderen Kriege im Kongo, im Sudan, im Jemen, die verlieren wir immer wieder aus den Augen oder denken wir an Gaza. Also wir treten dafür ein, dass es Abrüstung gibt und nicht ständig noch mehr Aufrüstung.
Und trotzdem heißt es jetzt oft eben, nur mehr Aufrüstung wird einen Frieden in Europa sichern können. Also Putin zum Beispiel würde nur die Sprache der Waffen verstehen. Ist es da nicht naiv, nur auf Gespräche zu setzen?
Nun ist es so, dass der Vorwurf der Naivität den Pazifismus trifft, seit er existiert. Aber ich denke, dass die ganzen Kriege dieser Welt und auch die 3 Jahre in der Ukraine ja nicht gezeigt haben, was es am Anfang hieß, die Ukraine muss siegen. Dann hieß es, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und jetzt sind doch alle doch recht verzagt, auch die, die für Waffenlieferungen sind und haben nicht mehr im Sinn, als jetzt auch noch Taurus-Raketen zu liefern, anstatt zu sagen, wir müssen eine andere Form finden. Und es muss doch möglich sein, dass es nicht nur Rüstungsexperten gibt, sondern auch Diplomatie-Experten, die fähig sind, dazu so viel Druck zu erhöhen, dass beispielsweise, ich habe das eben schon gesagt, China den Druck auf Russland erhöht und China hat noch Einfluss.
Ja, aber zum Beispiel laufen ja aktuell Verhandlungen so. Und dann sieht man aber, dass die Angriffe in der Ukraine weitergehen, aktuell vor allem auch die Zivilbevölkerung betreffen, wie jüngst zum Beispiel im ukrainischen Sumy mit mehr als 30 Toten. Zeigt das nicht, dass Putin Friedensverhandlungen völlig egal sind?
Ich denke nicht, dass sie ihm völlig egal sind, weil das sehen wir ja auch. Er wünscht sich internationale Aufmerksamkeit, freut sich, sobald er sie bekommt. Und ich denke, das kann sehr gut genutzt werden. Und im Übrigen müssen wir immer wieder sagen, das Ziel kann ja jetzt nicht sein, dass die Ukraine so aufgerüstet wird, dass sie auch ordentlich viele Zivilisten in Russland treffen kann, sondern das Ziel muss Frieden sein.
Ja, aber es gibt ja auch immer wieder Kritik an Ihnen, an den Ostermärschen. Auch ganz konkret heute in Berlin sind Gegenproteste angekündigt, initiiert von ukrainischen Aktivistinnen und Aktivisten. Und diese werfen der Friedensbewegung und damit auch Ihnen vor, keinen Dialog zu wollen, die Argumente der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht hören zu wollen. Die sagen eben, mit Putin ist kein Frieden auszuhandeln. Er versteht diese Frage nicht. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass Sie keinen Dialog möchten?
Also den kann ich nur ganz klar zurückweisen, weil ich habe das selbst erlebt bei einer Friedensdemonstration, bei der ich gesprochen habe in Bonn, bei der Ukrainerinnen sehr laut die Veranstaltung zu unterbrechen versucht haben. Und dann haben wir ihnen das Mikrofon überlassen, damit sie ihre Stellungnahme da auch abgeben konnten. Also den Vorwurf sehe ich für die Friedensbewegung nicht.
Schauen wir nochmal auf die aktuellen Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine. Sie haben schon gesagt, Sie finden es nicht so gut, dass die von Trump ausgehen, diese Bemühungen. Wenn es am Ende doch irgendwie zu einer Einigung kommen könnte, gibt es für Sie etwas wie einen guten oder einen schlechten Frieden?
Also ich will nur sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es von Europa ausgeht und nicht von Trump. Wenn Trump das erreicht, soll es mir recht sein. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Europäer viel früher aktiv sind und ein gerechter Frieden hieße, dass die Menschen mit der Friedenslösung leben können. Ich habe ja, das haben Sie in einer anderen Moderation gesagt, immer gesagt, Frieden ist natürlich gerade für uns als Christen wesentlich mehr als nur das Schweigen von Waffen, sondern dass Völker und Menschen miteinander in Versöhnung leben können, dass jeder Mensch in Frieden leben kann auf dieser Welt. Und ich denke gerade wir Deutschen haben erlebt, was das heißen kann, nachdem wir ganz Europa mit zwei brutalen Kriegen überzogen haben, dass es Jahrzehnte gedauert hat, aber möglich war, dass es Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern wieder gibt. Und das müssen wir doch als Hoffnung aufrechterhalten.
Jetzt sind bundesweit über 100 Ostermärsche für den Frieden gegen den Krieg angekündigt. Trotzdem habe ich auch eingangs gesagt, ist die einhellige Meinung eher, naja, wir brauchen die Aufrüstung, um zu bestehen. Haben Sie das Gefühl, Sie sind aktuell eindeutig in der Minderheit?
Na, ich würde das mit der einhelligen Meinung doch nochmal hinterfragen, weil wenn wir die Umfragen sehen, viele in der Bevölkerung das sehr, sehr kritisch sehen, dass Milliarden und Abermilliarden in Aufrüstung gesteckt werden und dann in sozialen Bereichen immer wieder gespart werden muss. Einhellig sehe ich das nicht. Ich sehe, dass die Friedensbewegung im Moment nicht so groß ist, wie sie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war. Aber ich denke, viele Menschen werden sich an diesem Wochenende auch anschließen, weil dieses Unbehagen über die Milliarden in Rüstung, das sehe ich doch sehr weit verbreitet in der Bevölkerung.
Das war Margot Käßmann, Autorin und ehemalige evangelische Bischöfin in Hannover. Jetzt nach Wismar. Die Disney Adventure ist das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde. Heute verlässt es die Werfthalle in Wismar. Das sogenannte Ausdocken am Morgen begonnen und soll mehrere Stunden dauern. Es wird aber schwierig, das Manöver direkt zu verfolgen. Warum, erklärt Reporterin Katrin Glüsenkamp in Wismar.
Schaulustige können das Ausdocken nicht aus der Nähe beobachten, denn die Stadt hat den alten Hafen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, verlässt die Disney Adventure die Werfthalle in Wismar noch am Vormittag und legt unmittelbar davor am Ausrüstungskai an. Auf dem Schiff werden dann noch die Schornsteine und eine Achterbahn installiert, denn dafür war selbst die riesige Werfthalle zu klein. Der 342 Meter lange und über 70 Meter hohe Ozeanriese soll im Dezember ab Singapur auf Jungfernfahrt gehen. 6.000 Passagiere und 2.300 Besatzungsmitglieder finden Platz auf dem Kreuzliner. 6,5 Jahre hat der Bau gedauert, ursprünglich als Global Dream für die asiatische Genting Group geplant, übernahm Disney das Schiff nach der Insolvenz der MV-Werften während der Corona-Pandemie.
Und im August wird das Schiff die Stadt und die europäischen Gewässer dann verlassen. Das Ausdocken der Disney Adventure hat begonnen und der NDR bietet auf seiner Internetseite einen Livestream an. In Zukunft sollen in der Wismarer Werft dann U-Boote gebaut werden. Nun nach Großbritannien. Aber kurz noch nach Deutschland. Im April vor 2 Jahren sind ja die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet worden. In Großbritannien aber geht die Labour-Regierung einen anderen Weg. Sie fördert mit zahlreichen Reformen den massiven Ausbau der Atomenergie im Land. Es sollen auch neue AKW gebaut werden, vor allem kleinere Reaktoren. Tausende Arbeitsplätze könnten entstehen, das verspricht die Wirtschaft. Korrespondent Christoph Prössel in London erläutert die Hintergründe.
Billige Energie ist auch im Vereinigten Königreich ein riesiges Thema. Die britische Regierung will die Wirtschaft nicht belasten, die Strompreise sollen sinken. Auch die Verbraucher haben in den letzten Jahren hohe Energiepreise hinnehmen müssen. Die Politik würde die Menschen gerne entlasten. Energiesicherheit ist spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ein riesiges Thema. Und auch die britische Regierung will Klimaziele erreichen, weg von Kohle und Gas. Doch nur mit Windkraft und Solarstrom wird das nicht gelingen, ist sich die Regierung sicher, vor allem weil Speichertechnologien noch nicht reif sind und der Stromverbrauch insgesamt steigt. Die britische Regierung ist da ziemlich klar, es geht nur mit Atomenergie. Deswegen hat Premierminister Keir Starmer angekündigt, den Bau neuer Kraftwerke zu unterstützen.
This is a real game changer when it comes to nuclear. It's part of a bigger story about clean power.
Derzeit ist der Anteil der Atomkraft am Energiemix in Großbritannien bei etwa 15%. In den 90er Jahren lag dieser Wert bei 25%. Doch seitdem sind auch keine neuen Kraftwerke fertiggestellt worden. Das soll sich bald ändern. Am Bristol-Kanal entsteht derzeit das größte Atomkraftwerk in Großbritannien. 12.000 Arbeiter sind hier beschäftigt. Es ist der erste Druckwasserreaktor im Vereinigten Königreich, ein technisch anspruchsvolles Projekt mit vielen Verzögerungen. Der französische Betreiber EDF sagt, Fertigstellung frühestens 2029. Die Kosten sind enorm gestiegen, von zunächst 22 Milliarden Euro auf über 55 Milliarden Euro. Das Projekt illustriert, wie kompliziert diese Großanlagen zu planen sind und dass die Kosten schnell ins Uferlose steigen. Die Regierung hat daraus gelernt, setzt auf kleinere modulare Reaktoren. Solche Reaktoren sind bislang noch nicht ans Netz gegangen. Die Regierung hat Bauplätze ausgewiesen, die Bürokratie soll reduziert werden und derzeit können sich Hersteller melden, um an den Projekten mitzuwirken. Ein Unternehmen ist zum Beispiel Rolls-Royce. Premier Keir Starmer will Großbritannien zu einem führenden Anbieter machen, Wachstum fördern. Doch all das ist eben noch Zukunftsmusik. Adrian Bull sagt, Kernenergie ist nicht unbedingt die billigste Energie.
I wouldn't say it's the cheapest, but it is an important part of a mix if you want to have a low carbon future that has many components and some element of price stability.
Atomstrom ist aus Sicht des Professors von der Universität in Manchester ein wichtiger Baustein eines CO2-freien Mixes. Der Wind weht nicht immer, die Erzeugung von Solarstrom ist auch Schwankungen ausgesetzt. Eine Debatte um die Sicherheit von Atomkraftwerken gibt es auch in Großbritannien, doch die Parteien haben nie einen Ausstieg beschlossen. Und eins haben beide Länder gemeinsam, weder im Vereinigten Königreich noch in Deutschland gibt es ein Endlager.
Dennoch will die britische Regierung die Atomenergie massiv ausbauen. Christoph Preußel berichtete aus London.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Neuhardenberg in der brandenburgischen Provinz und die pulsierende Großstadt Berlin. Was haben diese beiden Orte gemeinsam? Das zeigt jetzt die Sonderschau Aufbruch 1800 auf Schloss Neuhardenberg. Sie widmet sich der Berliner Klassik, eine Zeit, die bis heute nachhallt, auch in Neuhardenberg. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich die Ausstellung angeschaut.
Die Berliner Klassik, eine kulturelle Epoche des Aufbruchs, die heute zwischen 1786 und 1815 eingeordnet wird. In dieser Zeit entwickelt sich aus der bis dahin wenig spannenden Garnisonstadt Berlin etwas Neues, so Simon Häuser, Kurator der Ausstellung.
Eigentlich mit dem Tod von Friedrich dem Großen beginnt sich da eine eigene Avantgarde-Kulturszene zu etablieren, die eine kulturelle Blütezeit hervorbringt, wie sie Berlin nur selten danach noch erlebt hat.
Eine Zeit, in der große Architekten wie Langhans und Schadow das Brandenburger Tor in Berlin erschaffen, in der sich gebildete jüdische Frauen gegen jegliche gesellschaftliche Konventionen durchsetzen und in ihren jüdischen Salons zum Gespräch laden, und eine Zeit, in der Musiker und Literaten anfangen, neu zu denken.
Und deshalb stellen wir 6 besondere Personenpaare vor, die wirklich zusammen Großartiges vollbracht haben. Und wir stellen eben immer wieder den Bezug zu Neuhardenberg her.
Dort, wo der Schöpfer des Brandenburger Tores, Karl Gotthard Langhans, vermutlich den Gartensaal von Schloss Neuhardenberg erschaffen hat, wo Karl Friedrich Zelter, Gründer der Berliner Singakademie, die Orgel in der berühmten Schinkelkirche initiierte und wo Karl Friedrich Schinkel wie kaum ein anderer seine Spuren hinterlassen hat.
Der wichtige Architekt hat nicht nur Schloss Neuhardenberg umgebaut, er hat den Ort umgebaut, er hat die Kirche geschaffen, er ist eigentlich sein ganzes berufliches Leben immer wieder nach Neuhardenberg zurückgekehrt.
Doch die Ausstellung macht deutlich, nicht nur in Neuhardenberg selbst lassen sich die Spuren der Berliner Klassik finden. Aufmerksamkeit erhält auch das Vorwerk Bär Winkel mit seinem Molkenhaus, einem Frühwerk von Schinkel, und der Musenhof im Nachbarort Kunersdorf.
Die dortige Eigentümerin hat dort wie einen eigenen Salon abgehalten. Und viele, viele wichtige Leute der Zeit waren in Kunersdorf, in unserem Nachbarort. Zum Beispiel Chamisso, der seinen wichtigen Roman Peter Schlemihl hier wenige Kilometer weg in Kunersdorf geschrieben hat.
Und der nun von Katharina Thalbach eingelesen im Rahmen der Ausstellung zu hören ist.
Von jenem Unbekannten, dem blassen Schleicher, wusste er nur so viel. Ich dürfe allein durch ihn von dem Fluche erlöst werden.
Und so ist die Ausstellung bemerkenswert. Sie zeigt außergewöhnliche Ausstellungsstücke, unter anderem einen originalen Gipsabguss eines Pferdekopfes der Quadriga, die bis heute auf dem Brandenburger Tor thront. Und erstmals wird ein Pyramidensekretär gezeigt, entworfen von Schinkel für Luzi von Hardenberg. Aufbruch 1800 ist beeindruckend, so das Fazit der Besucher.
Also ich bin sehr berührt von dieser Ausstellung, weil ich komme selber aus Berlin. Sehr interessant, ja.
Und dann diese Verbindung zu diesem Graf und Schloss Neuhardenberg und diese ganze Zusammenstellung, also finde ich schon sehr spannend.
Viele tolle Eindrücke, einige neue Gedanken, die ich hier gefunden habe. Bin ganz begeistert.
Sagen Besucherinnen und Besucher der Ausstellung Aufbruch 1800 zu sehen auf Schloss Neuhardenberg bis zum 10. August.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmilianstraße und der Friedrich-Wilhelm-Platz sind zwischen Rhein- und Niedstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Reinickendorf-Lindauer Allee zwischen Ollenhauer und Waldo-Straße ist Richtung Rödernallee nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. In Berlin und Brandenburg finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Gefordert werden dabei unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine. Das unterstützt auch die Theologin Käßmann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, es dürfe nicht nur Rüstungsexperten geben, sondern auch Diplomatie-Experten.
Und wir müssen doch alle sagen, dieses Sterben in der Ukraine, das jetzt seit mehr als 3 Jahren stattfindet, da muss doch das Ziel sein, es so schnell wie möglich zu beenden. Es ist jetzt leider durch Herrn Trump ein bisschen Bewegung reingekommen, aber ich finde gerade die Europäer müssten Druck auf China ausüben, damit China Druck auf Russland ausübt, damit die Kämpfe ein Ende finden und dass nur Aufrüstung und noch mehr Milliarden in Rüstung die Antwort sind. Also das ist mir zu wenig.
Die Theologin und ehemalige Bischöfin von Hannover, Margot Käßmann. Die USA drohen damit, sich als Vermittler für einen Frieden in der Ukraine zurückzuziehen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden die USA ihre Bemühungen stoppen. Er betonte aber, dass es noch immer gute Chancen für eine friedliche Lösung gebe. Auch US-Außenminister Rubio hatte bereits mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht. Die Kommunen in Deutschland rechnen wegen der US-Zölle mit weniger Einnahmen. Das hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages DEDI der Welt am Sonntag gesagt. Eigentlich hatten Städte und Gemeinden Mehreinnahmen von 3% in diesem Jahr erwartet. Sevilay Sace.
Die Unternehmen würden wegen der US-Zölle und der Wirtschaftsflaute weniger Gewinn machen, was auch weniger Gewerbesteuer bedeute. Die Folge? Die Kommunen investierten weniger. Ähnlich sieht das der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Für die EU und damit Deutschland gilt aktuell der neue US-Zoll von 10% und 25% Zoll auf Autos, Stahl und Aluminium.
CSU-Chef Söder hat sich in der Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hinter CDU-Chef Merz gestellt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei Sache des neuen Kanzlers, das zu entscheiden. Allerdings brauche Deutschland auch so viele Taurus wie möglich für sich selbst. Der designierte Kanzler Merz hatte vor gut einer Woche in Aussicht gestellt, die Waffe an die Ukraine zu liefern. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß.